Die 80er, der Musikpodcast.
Ja, Party in den 80ern. Da war das leider Gottes immer irgendwie drin, ne?
NDW, alles NDW oder was? Ganz unterschiedliche Sachen, ne? Und alles kennt man irgendwie.
Man kennt alles. Man kennt alles, aber manches möchte man gar nicht kennen.
Ich finde das nicht schlimm.
Ja, ich bin jetzt fremde da manchmal so ein bisschen mit den billigen Synthis, die man nur gehabt hat, weil die damals billig wurden und man sie endlich kaufen konnte. Und dann wurde damit experimentiert. Also es war schon irgendwie eine schräge Epoche. Also ich habe da schon eine gewisse Hassliebe.
Okay, ich mag NDW. Ich habe ein Herz für Trash. Aber ich glaube, wir müssen echt mal klären, was gehört in NDW rein und was nicht.
Genau. Da gab es ja immer Streitereien drüber. Auch viele Bands, die es gar nicht wollten, unter NDW aufgefasst zu werden, unter das als NDW untergejubelt zu bekommen.
Also jede Menge Gesprächsstoff heute.
Ich freue mich.
Also wir haben schon festgestellt, Bernd, du fremdelst mit NDW, du findest das nicht ganz so toll oder zumindest nicht alles so toll.
Es gibt Sachen, die ich gut finde, es gibt Sachen, die ich ganz, ganz grässlich finde. Okay. Ich habe auch nachher etwas mitgebracht, was ich ganz furchtbar finde, was als Kult gilt und was ich nie verstanden habe. Das kommt aber erst später.
Okay, Bernd, ich habe auch Platten mitgebracht.
Ich habe es befürchtet.
Mal gucken, was du zu der ersten Nummer sagst, die ich mitgebracht habe. Das ist eins der ganz frühen Aushängeschilder der Neudeutschen Welle, nämlich die Band Ideal. Und da war die Annette Humpe, ne, von den Schwestern Humpe, die war noch vorher bei den Neon Babies dabei. Und das Ding hat jeder irgendwie schon mal gehört. Ideal mit den blauen Augen.
Deine blauen Augen sind phänomenal. Komm zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal.
Das ist gefährlich, lebensgefährlich, zu viel Gefühl.
Ja, das war meine Lieblingsstelle am Schluss.
Diese
schrägen Klavierakkorde, wo jemand irgendwie mit den Fäusten auf das Klavier hämmert. Ansonsten ist die Nummer, ja, obwohl das gehört natürlich dazu. Es ist natürlich frotzfrech, das muss man sagen. Also, und ich finde ja die Humpe-Schwestern, finde ich super. Ich weiß immer nicht, wer singt das jetzt? Annette oder Inga?
Das ist die Annette, ja.
Annette und Inga, die verwechsel ich leider irgendwie.
Ja, die kann man auch verwechseln, weil die Inga hat ja dann später mit ihr auch immer wieder was gemacht und auch vorher was gemacht.
Und ich meine, das sind zwei echt große Künstlerinnen der deutschen Szene. Das muss man wirklich zugestehen. Die haben nachher auch tolle Sachen noch gemacht und das war so der die Neon waren ein anderer Einstieg, aber das war so der große Erfolg erstmal, ne?
Aber man hört, ich finde, sehr, sehr gut raus, dass das so aus dem Punk kommt, so diese rohe Produktionsart, so dieses teilweise bisschen Dissonante, auch der Bass, der da drauf ist.
Das ist freundlich formuliert.
aber es ist toll. Und du hörst diese Punk-Attitüde noch raus, aber es ist schon was anderes. Geht schon in eine andere Richtung. Also diese deutschen Texte und so. Also es gilt als frühes Aushängeschild der neuen deutschen Welle.
Klar, es kam aus dem New Wave. Also die haben viel New Wave gehört und waren natürlich davon begeistert, von dieser Punk-Bewegung in England.
Und New Wave ist ja aus dem Punk hervorgegangen.
Genau, also New Wave, Punk, England, Ende der 70er und so. Und da haben die natürlich viel adaptiert und haben gesagt, so eine verrückte Musik, das möchten wir auch machen, auch mit deutschen Texten halt. Und das ist natürlich in dieser Kombi, jetzt rede ich mich in so ein bisschen so ein Begeisterungsschwall rein.
Am Ende habe ich ihn vielleicht noch bekehrt. Mal gucken. Ne,
also blaue Augen finde ich jetzt eine schöne Nummer, das muss ich sagen.
Okay.
Aber du hast ja irgendeinen Grund gehabt, warum du es mir mitgebracht hast.
Ich wollte zeigen, aus welcher Richtung sich NDW entwickelt hat in der frühen Form. Punk und dann ist hier eben in der deutschsprachigen Musik sowas bei rausgekommen. Ja. Aber vielleicht müssen wir in dem Zusammenhang mal überhaupt erklären, Neudeutsche Welle, wo der Begriff herkommt. Ich habe mal recherchiert. Und das erste Mal
kann ja mal vorkommen.
ja. Das erste Mal kommt der Begriff Neudeutsche Welle bei einem Journalisten und Labelbetreiber vor, nämlich Alfred Hilsberg. Der hat in der Zeitschrift Sounds geschrieben, was später das Emmy Sounds war, also die Musikzeitschrift. Da ging es über Subkultur, 1979 in der Artikelreihe, und da steht Neudeutsche Welle aus grauer Städte Mauern. Da beleuchtet er so die deutsche Punkszene und da schreibt er über Bands wie Der Plan oder Darf, eine deutsch-amerikanische Freundschaft, die sich von der Punkszene absetzen wollen und so mit neuen elektronischen Instrumenten auch experimentieren. Und der Begriff Neudeutsche Welle wurde in der Tat von New Wave abgeleitet. Ja, ja. Und habe ich eben schon gesagt, New Wave kommt ja aus der Punkszene. Also da kommt's her.
Ja, man hat immer im Nachhinein dann das Gefühl, dass NDW in Bezug auf eine Welle, die quasi über die deutsche Musik geschwappt ist, also eine starke Welle von vielen Künstlern, die dann quasi sich in den 80ern breit gemacht hat, dass es daher kommt. Daher kommt es aber gar nicht. Also es kommt nicht von der Vermarktungsstrategie der Plattenfirmen, sondern war diese Übersetzung in dieses New Wave. New Wave, neue Welle, neue deutsche Welle.
Genau, man musste eben das auf Deutschland ummünzen. Das hat man dann gemacht, ja.
Ja, weil es ist natürlich so, dass auch die Plattenfirmen am Anfang der Meinung waren, dass man mit dieser Musik nicht viel Gewinn machen konnte. Also ich...
Absurd heute, die Vorstellung.
Ja, nein, das ist ja zum Beispiel, merkt man auch bei Ideal, dass da nicht viele Plattenproduzenten drüber gebügelt sind, sondern dass das eher ein Überraschungserfolg war. Weil so diese Klavierstelle, die ich so liebe, ne, die mit dem... Draufhaut, ja, wo man nicht spielen kann und es auch nicht spielen können muss. Die würde ein normaler Plattenproduzent, wenn man sagt, mach hier einen Hit draus, würde der da drüber bügeln und das irgendwie anders lösen. Also diese Stelle würde dann rausfliegen. Dann hat es aber nicht mehr diesen Charme, weil dieses Rotzfreche ist natürlich das, was diese Nummer ausmacht. Mhm. Sind mich schon wieder in so eine Begeisterung da über die Nummer.
Ja, ich freue mich gerade tierisch. Mal gucken, was du zum nächsten Ding sagst. Okay. Auch das kennst du, ein sehr bekannter NDW-Hit, nämlich von Extra Breit. Hurra, hurra, die Schule brennt.
Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Lippen sind blau, die Haare grün, Streichholzetiketten am Ohr. Aus den Jackentaschen ragen braune Flaschen, so sieht man sie durch die Straßen ziehen. Überall, wo sie vorübergehen, hängt in der Luft ein Hauch von Benzin. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Schule brennt.
Ja, ist eigentlich auch ganz lustig.
Hurra, 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 die Schule brennt. Der Songtitel ist ja so an diese Lümmelfilme, ne? Hansi Kraus, Ende der 60er, Anfang der 70er gemünzt, die heute immer noch im Fernsehen laufen, aber ist ein anderes Thema.
Ja, man kann sie nicht mehr gucken. Wenn man sie heute sieht, ist man peinlich berührt.
Total.
Das ist Fremdschämen.
Ja.
Wobei bei der Nummer ist Fremdschämen nicht, es groovt schon. Also es ist schon schön auch zusammengespielt. Ne?
Ja, und das hat eine interessante Geschichte, Extra Breit, Hurra, die Schule brennt. 1980 ist das erste Mal rausgekommen, also auch so die Zeit von Ideal. Man hört auch da diese Punk-Einflüsse ganz stark. Und dann kam das aber 1982 nochmal raus, also genau zur kommerziellen Spitze der neuen deutschen Welle, also wo das Ding wirklich auch als Marke etabliert war. Und die haben sich dumm und dämlich verdient damit, also die Plattenfirma natürlich auch. Ne? Erst war das eine Rückseite von Flieger grüß mir die Sonne, glaube ich. Und dann kam es als A-Seite raus und hat nochmal Kohle gemacht.
Die wurden aber zum Beispiel in der Punk-Szene danach richtig angefeindet, weil die hatten ja damit dann kommerziellen Erfolg und waren dann auch bei einem großen Label. Die sind dann irgendwie nachdem sie ein Demo hatten, wurde die Wea irgendwie auf sie aufmerksam, eine große Firma, und waren dann im Major-Label, und das passt natürlich der Punk-Szene irgendwie nicht. Übrigens ganz lustig, was ich unbedingt loswerden will, ist Extra Breit, der Name. Wo kommt der Name her? Dachte ich immer, das liegt an dem
Alkoholspiegel, dachte ich auch, ja.
Nein, ist falsch, es ist ein Edding. Es gibt so dicke, diese schwarzen Filzstifte. Und Extra Breit haben sich nach dem Namen, haben Namen gesucht. Und dann haben sie irgendwie einen Filzstift, diesen Edding gesucht. Und der war halt extra breit.
Okay, also der Bandname trotzdem offen für Diskussion.
Nichts mit Alkohol zu tun, ja.
Wo waren wir? Wir waren beim Erfolg von Extra Breit und dass die Punk-Fans das nicht so toll fanden.
Ja.
Ich hatte vor ein paar Monaten mal mit Stefan Kleinkrieg, dem Gitarristen von...
Stefan Klein, ne? Kleinkrieg nennt er sich, ne?
Nennt er sich, genau. Den Gitarristen von Extra Breit gesprochen, die im Moment ja wieder unterwegs sind. Und der hat auch gesagt, da haben manche Leute gesagt, ach, ihr seid ja nicht NDW, ihr macht ja richtige Musik und sowas. Sie haben natürlich auch richtig Geld damit verdient und dachten, das geht so weiter. Also sie haben es geschafft. geschafft und dann sind sie für die nächsten 20 Jahre irgendwie erfolgreich, dass sie auf einer Welle geschwommen sind.
Ja, ich finde es erstaunlich, dass es sie noch gibt, dass sie tatsächlich noch existieren und auch noch auftreten und auch noch neue Produktionen machen. Das hat mich schon gewundert.
Vielleicht liegt es an Hagen als Herkunftsstadt, ja, weil Nena kommt aus Hagen, die Humpe-Schwestern kommen auch aus Hagen. Alle, die irgendwie in diesem musikalischen Epizentrum waren, sind weiterhin erfolgreich, mehr oder weniger.
Ja, die haben natürlich auch eine Fanbase. Ne? Ja. Also die gehen natürlich immer wieder zu Konzerten, gucken sich das an und finden das auch immer noch toll. Dann haben sie zwischendurch auch mal mit Englisch experimentiert. Das hat nicht wirklich geklappt. Und also sie machen einfach immer weiter. Vielleicht auch einfach, weil es ihnen Spaß macht. Weil sie haben damals schon richtig verdient. Das ein oder andere Einfamilienhaus ist da übrig geblieben.
Gut, aber wir reden ja darüber, ob das jetzt stilistisch in die Neudeutsche Welle passt oder nicht. Also das Selbstverständnis der Band war ein durchaus anderes.
Ja, aber die Plattenfirmen haben es rausgegeben, weil es dazugehören sollte.
Weil es eben diese Post-Punk-Attitüde hat und dieses Rotzfreche, die deutschen Texte und so ein bisschen diese rohe Energie. Also da sind wir uns schon einig, oder?
Ja, klar. Also nee, dass das nach Post-Punk klingt und die Energie ist schon so. Und es ist auch eine richtige Band. Also die können auch spielen. Mhm. So. Muss man ihnen zugutehalten. Ja. Finde ich richtig gut, teilweise.
Was ja auch diese Post-Punk-Bewegung hat, ist so ein bisschen dieses, sag ich mal, alternative politische Verständnis, auch so ein bisschen eine linke Haltung. Gehört das dazu bei Neudeutsche Welle? Also ist das ein Merkmal, das es braucht?
Ich frage
jetzt einfach mal so.
Ja doch, das denke ich schon. Also dass man damals jetzt, sagen wir mal, mit konservativen Songideen wäre man im Schlager gelandet.
Okay.
Also ich meine, es ist ja manchmal so ein bisschen so eine Grenze, so eine Gratwanderung von den Texten. Bei diesen Nummern jetzt nicht, aber es gibt es ja schon. Also
es gibt ja auch Sachen, die wir vorhin ganz kurz gehört haben, die auch mit Schlagerelementen spielen und die auf die Schippe nehmen.
Genau.
Also eine Knutschfleck von Ixi oder auch
Hubert K. Ich sehe den Sternenhimmel, ein Klassiker. Das ist eigentlich ja vom Text her ein Schlager.
Die Melodie brauch ich zum Glücklichsein. Ich sehe den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel,
oh. Ja, sogar so ein ganz alter, so irgendwie.
Nur so. Aber so vorgetragen, dass es so eine leicht ironische, witzige Haltung hat und dann wird es nicht, ist es kein Schlager mehr. Man kann es dann irgendwie einordnen und sagt, naja, das kann kein Schlager sein und dann können es Leute auch gut finden, die Schlager hassen.
Ja.
Das ist das vielleicht auch eines der Geheimnisse der NDW, dass es für verschiedene Genres funktionierte.
Was hast du eigentlich mitgebracht?
Ich habe eine Band mitgebracht. Hier. Eine Band, die immer mit so einem schönen, überlebensgroßen Geier aufgetreten ist.
Ah, okay.
Geiersturzflug.
Ich erinnere mich.
Klar, Bruttosozialprodukt war der große Hit, aber Besuchen Sie Europa fand
ich
stärker.
Ich glaube, wir müssen das Bruttosozialprodukt zumindest mal ganz kurz nochmal zur Erinnerung einspielen. Moment.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
So, ich glaube, jetzt hat es wieder jeder auf dem Schirm.
Ja.
Aber wir hören was anderes noch, ne?
Schönes Saxophon übrigens. Deshalb, wir hören Besuchen Sie Europa.
Und aus den Hügeln des Olymps sich eine Pörschen 2 erhebt. Dann ist alles längst zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atompilz in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft.
Ist ja harter Tobak, was die da eigentlich
singen. Im Grunde, es ist natürlich klar, kalter Krieg, ne? Mhm. Das prägte die Zeit damals.
Der
und
Song
das so in Musik umzusetzen, fand ich schon sehr mutig, sagen wir mal
wir
so.
Wir sind da, glaube ich, 83 oder 84, sowas in dem Dreh.
Genau, in dem Dreh sind wir irgendwie da unterwegs und so ein ernstes Thema aufzugreifen, so ironisch bitterböse umzusetzen, war ja im Prinzip auch schon bei Bruttosozialprodukt eigentlich dieselbe Idee vielleicht.
Ja,
ne?
so die Attitüde.
Dasselbe Konzept quasi. Man nimmt ein ernstes Thema und setzt es sehr ironisch um. Kann man so sagen.
In dem Fall bei Bruttosozialprodukt, weil, glaube ich, in der Zeit 83 so eine Rezession war, Arbeitslosigkeit ist hochgegangen und da hat man sich mit dem Thema ironisch auseinandergesetzt und so ein bisschen witzig verpackt.
Ja, und das macht natürlich, das finde ich zum Beispiel, ist auch etwas, was die NDW ausmacht. Also das ist schon wichtig. Das gab es ja schon häufiger auch. Irgendwie, ich finde, Spider-Murphy-Gang ist ja auch so ein Beispiel. Die haben ja auch solche, so ein bisschen ironische Texte den Leuten untergejubelt.
Mhm. Skandal im Sperrbezirk. Also Prostitution
genau.
Als unteren Popsong.
Das Lustige ist, dass das hatten wir ja mit der Hitparade, dass damals diese Bands dann ja in die Hitparade kamen, weil die Bedingung für die deutsche Hitparade bei Dieter Thomas Heck ist ja, man muss deutsch singen und Erfolg haben. So, und dann kam man an diesen Bands nicht mehr vorbei. Und da traf jetzt quasi diese Text auf eine Schlagergemeinde, die Texte ernst genommen hat und andere, die es nicht so ernst genommen haben. Und das gab ganz lustige Effekte. Wir haben ja irgendwie Dieter Thomas Heck, haben wir glaube ich dabei, ne? Und Dieter Thomas Heck, der hat sich dazu geäußert.
Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Und das bitte im Mitklatschrhythmus. Da habe ich mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, Kinder, was hat das mit Schlagern zu tun? Und da sitzen Menschen, die gar nicht zuhören und klatschen mit. Und dann wird es auch noch Nummer eins.
Tja, ja, der arme
ich
Dieter.
Finde, fröhliche Lieder haben mit einer Schlagerparade etwas zu suchen. Das andere ist ganz einfach etwas, wo ich sage, wir haben heute Sendung und wir haben Tagesschau-Sendung. Verzeihung, wenn ich heute zuerst nenne. Muss man auch im Schlager noch die Welt kaputt machen?
Ist aus der ARD, deshalb war das ich für ja. ZDF entschuldigt. Aber großartig.
Ja, da hat sich richtig geärgert.
Ja, ne? Da spürt man, weil welche Welten da zusammengeprallt sind.
Ja, der Dieter Thomas Heck lebt natürlich sehr für seinen Schlager und die heile Welt, die da vermittelt wird. Und dann kommt sowas da rein und wird ihm quasi untergejubelt. Da hat er natürlich wirklich Hals geschoben. Also das war für ihn, glaube ich, wirklich schwierig.
Da braucht eine Welt zu sehen. Da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Und zwar war er auf Geier Sturzflug auch deshalb sauer, weil die mussten ja alle live singen. Da lief ein Playback ab, ne?
Ja.
Und dazu mussten sie live ins Mikrofon trällern. Mhm. Und das haben die mächtig ausgenutzt. Ich glaube, bei Bruttosozialprodukt haben sie den Text dann schweinisch umgedichtet. und live vor Millionenpublikum, aber die haben ja, wenn man Heck glaubt, sowieso nicht zugehört. Aber das hat ihn auch aufgeregt. Also ich glaube, er hat so dieses Politische schon als Begründung nach vorne geschoben. Aber eigentlich hat es ihn auch aufgeregt, dass die da so Freischüsse machen.
Was ich da auch nicht verstanden habe, ist, warum sagt, die hören nicht zu. Es ist ja Deutsch. Ich meine, deshalb singen die im Schlagerbereich ja Deutsch, damit die Leute zuhören und dem Text folgen können. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er sagt da, die hören ja doch nicht zu.
Okay.
Aber es war ihnen wohl nicht ganz klar, dass wie ob das ernst oder satirisch gemeint war.
Was hat die Band dann selbst dazu gesagt?
Da haben wir natürlich, habe ich auch mal im Archiv nochmal bei uns rumgestöbert und ich habe ein Interview, das ist lange danach aufgenommen, irgendwann in den 2000ern mit Friedel Geratsch dazu gehört.
Und, okay, dem Sänger.
Dem Sänger, ne? Genau, ja. Sänger. Ja. Nicht der Saxophonist und Sänger, sondern der Friedel Geratsch, der ist heute nicht mehr dabei, denn die Band gibt's ja auch noch. Mhm. Der arbeitet nur noch für die, wenn es ins Fernsehen geht. Dann kommt er wieder dazu, ansonsten ist da wer anders dabei.
Auch ein Geschäftsmodell.
Und der hat sich dazu geäußert.
Der Dieter Thomas Heck, der sagte, als er das so hörte, Mensch, das sind ein paar Jungs aus dem Ruhrpott, ne? Die wissen noch, wie man mal locht und so. Und wir haben das natürlich alles ein bisschen ironisch gemeint. Und das, wenn man da genau auf den Text hört, dann kriegt man das ja auch mit. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ich kann ja nicht jeden einzelnen Käufer dieser millionenfach verkauften Titels fragen, wie sie es verstanden haben. Wenn man so ein Lied hat und es wird erfolgreich, dann verliert man natürlich auch ein bisschen die Kontrolle drüber. Und heute sage ich mir, jeder hat sich das rausgezogen, was er rausziehen wollte. Ich persönlich habe es etwas ironisch gemeint.
Okay, das kaufe ich ihm auch ab.
Da ging es natürlich um Bruttosozialprodukt, ne? Also vorwiegend.
Mhm. Ja klar, aber es geht um die Grundhaltung, also dass man die Dinge ironisch überspitzt. Ja. Und ich finde, das ist definitiv was die NDW absolut ausmacht.
Ich verstehe gar nicht, wie man drauf kommen kann, dass es ernst gemeint sein kann. Aber in der Tat, dieses Ironische, das war mit Sicherheit ein Ding, was die NDW ausgemacht hat.
Und so eine kritische Haltung der etablierten Politik gegenüber. Also so eine, ne, das sind Leute, die waren in der 68er-Zeit Teenies, da waren sie dann erwachsen und haben Musik gemacht, haben sich künstlerisch betätigt, andere sind in die Politik gegangen. Also diese ganze linke Haltung, die kommt da schon stark mit rein, bei denen jetzt auch.
Mhm. Ja gut, und was natürlich dann die NDW ausgemacht hat, war einfach der Erfolg.
Ja.
Also das war ja eine Riesenwalze, das war wirklich die Einstiegskollage, wie wir sagen, die du am Anfang eingespielt hast, das ist ja so ein Ding, ich bin da sofort wieder auf Klassenfäden.
Also, ich bin in der Grundschule. Am Ende der Grundschule.
Du musstest auch mal loswerden, dass du ein bisschen jünger bist als ich. Schon klar.
Ja, Gott, ja. Wir müssen ja nicht näher drüber reden, über unseren kleinen Altersunterschied. Oder vielleicht doch, du bist Teenie gewesen in der NDW-Zeit?
Bin 1967 geboren, okay. Insofern war
so,
ich dann.
So viel älter bist du gar nicht. Ja, 5 Jahre. Ich bin 72 geboren.
Na komm, das ist ja nix.
Ja.
Siehst aber jünger aus.
Ja, okay, danke schön. Trotz der wenigen Haare, egal. Ja,
das macht die Grauen bei mir.
Aber ne, wer hat denn diese Vermarktungswelle angeschoben? Ist das ein Zufall? Was war, wo kommt das her?
Ja, also die Plattenfirmen haben am Anfang nicht so drauf, sind darauf gar nicht so drauf angesprungen. Die haben erst gedacht, es ist zu sperrig. Das war diese Punk-Ideal und sowas wir hatten. Da sind die gar nicht drauf abgefahren, haben gesagt, das kann man nicht vermarkten. Nur dann hat sich der Erfolg irgendwie doch eingestellt bei einigen Werken. Und dann passiert halt das, was dann passiert, wenn eine Welle, in dem Fall nicht New Wave, sondern diese Welle losgeht des Erfolgs, da will jeder mitmachen.
Ich habe mich schon oft gefragt, gab es da von den Labels irgendeine Strategie? Haben die sich das überlegt oder ist das mehr so, huch, wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen dem Kind einen Namen geben? Ich habe mal einen Experten gefragt, nämlich den ehemaligen Labelbetreiber und Buchautor Hollow Sky, so nennt er sich, der hat ein Buch geschrieben, Alles nur geträumt, Fluch und Segen der neuen deutschen Welle. Er selbst kommt aus dem Punk, also so muss man das dann auch sehen mit dieser etwas kritischen Haltung dieser ganzen kommerziellen Sache gegenüber. Hör mal, was er sagt.
Die Plattenfirmen hatten eigentlich überhaupt keine Idee, wie sie die Neudeutsche Welle vermarkten sollten, weil sie auch keine Idee hatten, was unter der neuen Deutschen Welle zu verstehen war. Sie haben einfach alles unter Vertrag genommen, was irgendwie deutsch und möglichst blöd und lustig war. Also dementsprechend konnte man eigentlich von Marketing auch gar nicht sprechen. Dadurch, dass sie jede Band, die kurz zuvor noch Blues oder sonst was gemacht hatte, unter Vertrag nahm und gezwungen hat, quasi deutsch zu singen, hat das natürlich allen Gruppen, die einen Anspruch an deutsche Texte gelegt haben, die Wirkung genommen und sie sind gnadenlos untergegangen. Gegen die Power der großen Plattenfirmen war nicht anzukommen.
Ja, also der sagt im Prinzip, die NDW als Welle, als Vermarktungsinstrument hat die Kreativität der Bands kaputt gemacht.
Naja, Vermarktung ist ja nicht immer kreativitätsfördernd. Das muss man ja, das sieht man ja überall. Aber natürlich, die Aufgabe von Plattenfirmen ist es, Musik zu monetarisieren, wie man so sagt.
Toll. Das sagte. Lernt man das im Musikstudium?
Nein, das lernt man bei einem Vortrag des CEO der Universal, also der größten Plattenfirma, die es so gibt. Und der hat sich wirklich, also vor Musikjournalisten und so, hat, wie sie so ticken und wie sie denken, und hat er das erzählt. Hat gesagt, unsere Aufgabe ist nicht, Kunst zu machen oder irgendwas, das müssen die Musiker machen. Unsere Aufgabe ist es, die Kunst, die Musik der Leute zu monetarisieren. Also im Prinzip Geld daraus zu machen. Das tut ja dann den Künstlern auch gut. Und das haben sie halt in der neuen Deutschen Welle auch versucht.
Mhm. Und sehr erfolgreich, wollte ich gerade sagen.
Ja und nein. Mhm. Weil es war ja nicht lang.
Aber es hat manche Bands dann auch in eine falsche Richtung geführt.
Ja, es wurden ja Bands auch gezwungen, hat er ja erzählt, dass denn eigentlich englische Bands waren, die dann plötzlich Deutsch singen mussten. Oder sie haben Sachen gesigned, die eigentlich gar nicht, wo man gedacht hat, was wollen sie denn jetzt damit wieder anfangen? Aber es war halt deutsch und blöd, wie er auch gesagt hat. Und da ging halt diese New Wave, diese erste Idee des Punk, das ging halt dann komplett den Bach runter. Und meiner Meinung nach auch, die Welle war sehr erfolgreich, aber sie haben sie auch totgeritten.
Okay, aber das heißt, wenn wir das mit reinnehmen, hat die Kommerzialisierung der neuen deutschen Welle und dass die Labels eben gemerkt haben, wenn wir dieses Pudding-Siegel da drauf machen, verkauft sich's, aber es hat nicht notwendigerweise, also nicht alles, was unter diesem Label gelaufen ist, passt auch rein. Also wenn wir die Diskussion vom Anfang aufnehmen, ist manches dann eben einfach nur aus Marketinggründen so gelaufen.
Ja, ich glaube, dass man kann Ideal und Geiersturzflug schlecht eigentlich unter einem Genre. Und es gibt ja noch andere, auch Sternenhimmel und Ideal, eigentlich kann man das nicht zusammenpacken.
Okay.
Aber in der Vermarktungsstrategie, da gehört es dann zusammen. Da ist es dann NDW, weil ansonsten hätten die mit diesen Bänden nichts gemacht.
Okay. Also muss man unterscheiden zwischen dem
Der ersten Idee,
New Punk, New Wave und so weiter.
Neue Deutsche Welle. Und dann kam irgendwie die Kommerzialisierung. Und da kann man dann alles zusammenpacken, was in dieser Zeit eben von Plattenfirmen unter dem in der Idee, wir wollen Geld verdienen, veröffentlicht wurde. Können wir es so zusammenfassen? Können wir uns da einigen?
Ich denke schon.
Okay.
Ich denke schon. Also wenn man das im Kopf so ein bisschen trennt. Was ich mit der NDW auch verbinde, sind so diese ganz verrückten Sachen, wo die Leute einfach völlige Gaga-Texte benutzt haben und irgendwas gemacht haben, was...
Deutsch und blöd. Deutsch und blöd. Das war das Stichwort vom Experten, der gesagt hat. Die haben alles zusammen gekauft, was irgendwie deutsch und blöd war. Und dann ist manchmal eine kluge Idee auch noch als blöd verkauft worden. Da habe ich mich was mitgebracht.
Oh, ich freue mich jetzt.
Jetzt schon. Das ist jetzt nicht so eine bekannte Sache. Oder doch eigentlich schon bekannt. Es war in den Charts damals. Ich schwöre es war in den Charts.
Okay.
Vor jeder Saat Wissenswertes über Erlangen.
Vor jeder Saat, ich erinnere mich an die, ja.
Merken Sie sich eines, Erlangen liegt nicht im Sauerland. Hier rechts das neue Schwimmzentrum zum Schwimmen, Trimmen, Sonnenbad. Diese Seite Erlangens ist weithin unbekannt.
Ja. Ich finde das ganz großartig. Ich habe mich jetzt gerade wieder beömmelt. Ich habe das ewig nicht gehört. Ich finde es toll.
Ja, das ist natürlich jetzt, da sind die Plattenfirmen einem echten Missverständnis. Weil das ist nämlich die Nummer Deutsch und Blöd. Mhm. Das läuft jetzt, bringen wir auf den Markt. Aber dahinter verbirgt sich natürlich Max Gold. Und das ist ein kluger Autor, ein sehr kluger Mensch. Und der ist jetzt alles aber nicht blöd.
Okay. Und warum macht er das als Song? Ist das Kunst oder kann das weg?
Nein, das ist Kunst. Ja. Man muss jetzt, also mal ehrlich, das ist für mich jetzt keine, nicht in dem Sinne Popmusik. Das ist eigentlich Kleinkunst.
Okay.
Das ist für mich, ich glaube, der hat es auch so konzipiert, als lustige Idee für lustige Auftritte in kleinerem Rahmen. Es ist ein billiger Drumcomputer, es ist billig gemachte Musik. Die Gesangsstrophen sind unrhythmisch irgendwie. Er war aber mal Stadtführer. Nicht, ja, okay. in Erlangen.
Okay.
Man hat das tatsächlich gemacht als Beruf und das ist dieses, ich meine, man hat doch sofort den Ohrwurm.
Total.
Was ist das für ein netter Mann, was der sich alles merken kann.
Ja. Und es ist ja fast gerappt, was er macht, ne? Es ist fast Rap. Also ich habe ein Herz für dieses Lied, aber das ist.
Aber nicht als Musik, als Witz. Nee.
Ja, ja,
also
klar.
Das ist für mich so.
Also das ist so wie Gerhard Polt oder irgendwie.
Das ja, ist das satirisch. Ist für mich einfach, das ist jetzt. Für mich keine Popmusik. Das würde ich mir nicht. Da sind Leute auf Konzerte gerannt und haben sich die im Konzert angeguckt. Das ist mir schon ein Rätsel.
So weit würde ich nicht gehen. Aber ist das Neudeutsche Welle?
Ja, schon. Weil es darunter, sonst wäre es nicht veröffentlicht worden.
Ist es
die Deutsch? Firmen haben es genommen, weil sie gesagt haben, das veröffentlichen. Und das, da war es aber so: Extra Breit hat sich geweigert, in die Hitparade zu gehen. Max Gold und Foyer des Arts, die hatten einen blöden Vertrag unterschrieben.
Dass sie das mussten?
Die mussten.
Okay.
Und dann waren die damit auch in der Hitparade und das haben sie eigentlich gehasst, weil genau da rein wollten sie ja nicht, weil die wollten natürlich nicht sagen, wir sind neue deutsche Welle und sind Musiker, sondern das waren natürlich, sagen wir mal, Tonkünstler, satirische Elemente, witzig. Ich meine, der Song geht ja weiter, die streiten sich dann irgendwann.
Irgendwann sind die Leute, die mit diesem Stadtführer da unterwegs sind,
nicht mehr einverstanden.
Finden dann alles Kacke, ne?
Ja, genau. Also das gefällt ihnen dann nicht.
Zu Hause ist dann doch schöner.
Wissenswertes
über. Ja, aber das ist ja wieder so, macht sich ja wieder über das Deutschtum lustig, ne? Und über Pauschaltouristen und so.
Ja.
Also ich würde auch sagen, das ist NDW, aber halt sehr stark in Richtung Kleinkunst. Es findet aber irgendwie doch Platz drunter.
Ja, man nimmt es jetzt rein und in Sam of Samplern ist es ja dann teilweise
ist immer drauf,
die verrückte Nummer. Und aber sie selbst nicht. Sie selbst wollten das eigentlich nicht.
Was ist denn eigentlich mit deutschsprachigen Sachen aus anderen Ländern? Also, keine Ahnung, auf NDW-Samplern ist immer Rock Me Amadeus mit Falco drauf. Der gehört definitiv nicht rein.
Finde ich
das
auch
ist
nicht.
Einfach Popmusik.
Das ist gute Popmusik.
Ja, das ist sehr gute Popmusik. Ist auch später, ist schon lange nach der Welle gewesen, 85. Und was ist mit EAV, Erste Allgemeine Verunsicherung aus Österreich?
Sepp, Sepp, are you ready for the nap? Die Zukunft ist der Alpenrap. Sepp, Sepp, mach sie heiß mit seinem Edelweiß. Der Sepp sagt,
ho, ho, ho. 3 Millionen.
Ja, also die Texte sind natürlich, eigentlich würde das passen, deutsch und blöd. Weil das ist ja nicht richtig ironisch, das ist halt witzig irgendwie. Und also über Vater Morgana habe ich auch schon gelacht. Also beim Barte des Propheten, jetzt muss ich abtreten.
Beim Barte des Propheten, jetzt muss ich abtreten, sprach er und erhob noch einmal seine Hand.
Ja, aber die hatten auch in der Anfangszeit, die ERV, die hatte auch so politische linke Texte, so ganz am Anfang.
Also
die kommen aus dieser Tradition, kommen die schon.
Die würde ich in die Neue Deutsche Welle mit reinnehmen, Falco definitiv nicht.
Aber die hier, Grauzone aus der Schweiz.
Oh Gott.
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.
Du hast diesen Bass, ne? Diesen
mir bleibt noch nichts erspart.
Wave-Bass.
Alles wird so klar.
Die sind schon NDW, ja, und zwar ziemlich auch früh. Im deutschsprachigen Raum kann man doch das ein oder andere noch mitnehmen.
Wahrscheinlich halt ist es so, dass die Plattenfirmen dann irgendwann nicht mehr genug deutsche Bands fanden, die deutsch singen, und sie mussten dann auch noch ins deutschsprachige Ausland gehen.
Ja, muss ich hier widersprechen, das ist ja auch in der Frühzeit, das ist ja Anfang der 80er schon. Also ist auch okay. German New Wave, ja, ja. Aber deutschsprachig.
Ja, weiß auch nicht. Also damals, alles, ja, was nicht bei drei auf dem Baum ist und irgendwas Blödes sang, musste halt irgendwie rausgehauen werden. Und manches hat halt Erfolg und hat sich gut gehalten. Viele Künstler sind ja immer noch aktiv, andere haben ein bisschen Schwierigkeiten damit bekommen auch.
Ja, also Fräulein Menke, die hat
Fräulein
das später...
Fräulein Menke ist sehr abgetaucht,
hat,
sehr
hat
schwierig.
Hat später dann für
psychische Probleme, was ich mal gehört habe.
Paket, ja. Ein Paketdienst irgendwie,
ja,
ausgefahren.
Ja, das kann sie jetzt auch nicht mehr.
Kann sie auch nicht mehr.
Ist auch nicht mehr dabei. Auch Hubert K. ist er mit dem Erfolg nicht gegangen. Lebt jetzt wohl sehr abgetaucht im Elternhaus. Ist manchmal schade, dass man mit dem Vergehen des Erfolgs dann eben auch nicht mehr klarkam, als die Welle nämlich vorbei war.
Was haben die Plattenfirmen denn aus der Neuen Deutschen Welle, dass die schnell kam und schnell ging, also so ein bisschen verbrannt ist, haben die irgendwas daraus gelernt? Oder gibt es irgendwas, was sie in den letzten Jahren damit mit diesem Wissen angefangen haben?
Naja gut, wir haben ja jetzt ganz viel deutsche Musik in den Charts. Nicht nur die Rap-Geschichten, sondern natürlich auch viele deutsche, wie nennt man die, Pop-Poeten, ne?
So laufen die Jahre weiter ins Land, so fängt das Neue nach dem Alten an. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an.
Die Pop-Poeten, ja, Max Giesinger, Gregor Meile, Mark Forster
und so. Ich glaube, dass sie heute, das ist auch Fluch und Segen, mehr intensiver mit den Künstlern arbeiten. Also es ist ja so, dass damals das Songwriting so war, dass die Bands mit Demos gekommen sind und sagen, das ist unser Song. Hat man irgendwie den hingeschmissen und dann haben die Plattenfirmen gesagt, ja okay, könnte was werden, produzieren wir. Heutzutage ist es so, dass die viel früher eingreifen und viel früher mit den Künstlern arbeiten, dass die sich also die Ideen anhören und dann sagen, ja, ist nicht schlecht, aber der Text passt noch nicht so richtig. Und dann werden sogenannte Camps veranstaltet. Das heißt, die setzen Songwriter, die Texte schreiben, die setzen Musiker hin, die mit den Künstlern dann mit Mark Forster oder so zusammen komponieren, zusammen texten. Und da kommen dann oft halt sehr gute Produkte bei raus.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass alles so unter diesem Label Pop-Poeten vermarktet wird, also auch die Parallele zur NDW.
Ja,
man gibt dem ein Label und dann vermarktet es sich besser.
Ja, es vermarktet sich besser, sie vermarkten es besser, aber die Gefahr daran ist, dass am Ende auch alles gleich klingt.
Das sieht man bei dieser Art Musik schon so ein bisschen.
Und auch da haben sie die gleiche Chance, dass sie die Pop-Poeten-Welle in Deutschland so totreiten wie die Neue Deutsche Welle. Traurige, gut aussehende Männer singen unglückliche Lieder und dass sie eigentlich weg wollen, weil das ist so die Hauptthematik, die wir im Augenblick haben, dann wird das auch irgendwann langweilig. Also die arbeiten da nicht mehr den Kern des Künstlers heraus. Mark Forster nehme ich da mal raus, aber ansonsten ist da so ein bisschen, wird da immer derselbe Zuckerguss drüber. Das sind dieselben Texter, die immer wieder in den Songwriting-Caps auftauchen und immer wieder dieselben Komponisten, die da mitschreiben, und dann ist es auch irgendwie am Ende immer ähnlich.
Also im Grunde nicht viel zu viel gelernt aus der NDW, dass das auch schnell wieder abebben kann.
Ja, ein bisschen ist schon gelernt, ja.
Ja.
Sie machen es gründlicher und sie machen es besser und sie haben da mehr ein Händchen für, vielleicht, für die Vermarktung. Es funktioniert etwas besser, aber wie gesagt, die Gefahr sehe ich im Augenblick auch, dass man diese Pop-Poeten-Welle irgendwann auch tot hat.
Wir halten mal fest, also Neue Deutsche Welle, es gehört nicht alles rein, wo NDW draufsteht, aber es kommt aus dem Punk, es kommt aus dem New Wave, es hat oft eine leicht linke politische Orientierung, ja, oder eine stärkere.
Und nahm dann Dynamik auf, vielleicht kann man es so sagen. Wir haben dann eine Eigendynamik auf in der Vermarktung und dann
ging
alles,
im Prinzip alles. Also
dann
auch
geht alles, was deutsch
Schlager ist. Schlagerähnlich, ja, oder Gaga-Texte.
So.
Ja, und die NDW lebt, die ist nicht tot zu kriegen in den letzten Jahren.
Nein. Die Refrains, die damals gemacht wurden, sind offenbar zeitlos schön, hat sich auch eine Künstlerin Ava Max gesagt.
Die amerikanische Sängerin, sehr, sehr erfolgreich mit so Dance-Sachen. Und da hören wir etwas, was uns sehr bekannt vorkommt. Was ist das? Unglaublich,
ja.
Oder?
Unglaublich, ja, ja. Er freut sich aber.
Er scheffelt wieder.
Ich habe das gehört, habe gedacht, ach Gott, jetzt haben die den geklaut. Das fällt doch auf.
Nein,
sie haben es nicht geklaut.
Sie haben um Erlaubnis gefragt. Ja, ja. Und gerade Major Tom, völlig losgelöst, hat so ein Eigenleben. Man muss dazu sagen, es ist als englischsprachige Version auch in den USA ein Hit gewesen. Aber im Grunde genommen, also die NDW, egal wie man zu ihr steht oder was man drunter reinpackt, es ist irgendwie immer noch sehr lebendig.
Sie ist nicht tot zu kriegen, ja.
Und das finde ich toll.
Ja, du hast mich ein bisschen überzeugt.
Ich habe Bernd fast auf der dunklen Seite der Macht.
Ja, ich gebe es zu. Also ein paar Sachen gefallen mir schon ganz gut.
Jede Meinung ist erlaubt, auch von euch draußen.
Genau. Also ja,
jederzeit Rückmeldungen.
Wenn ihr irgendwas habt, was euch aufgefallen ist, wenn wir irgendwo Mist erzählt haben oder wenn ihr was anderes hören wolltet oder noch Anmerkungen zum Song oder Künstler habt, dann könnt ihr uns das gerne schicken.
Ja, unter die80er@swr1.de, also die Mailadresse, die80er@swr1.de, da geht's hin. Lob, Kritik, Feedback, was euch einfällt, was ihr uns erzählen wollt.
Also wir gehen darauf ein, versprochen.
Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Die 80er, der Musikpodcast.